Es ist Samstag, der 10. Januar.
Apokalypse und Filterkaffee. Der Presseclub mit Markus Feldenkirchen.
Und damit herzlich willkommen zum Jahresrückblick 2026. Diesmal ein Tick früher als gewohnt, aber was wir in diesen ersten 10 Tagen bereits an gravierenden Verschiebungen in der Weltpolitik erlebt haben, das genügte früher für ein halbes Jahrzehnt. Darum, um den neuen, völlig ruchlosen US-Imperialismus unter Donald Trump wird es heute gehen im Apofika Presseclub, um die Zukunft von Venezuela, Grönland, Kuba, Kanada und nicht weniger als der Welt. Aber es war in diesen ersten Tagen des Jahres ja auch innenpolitisch einiges los. Eine linksextreme Terrorgruppe legte offenbar die Stromversorgung in Teilen Berlins lahm. Betroffen davon waren vor allem wohlhabende Stadtteile wie Zehlendorf, wo die Opfer Gott sei Dank in Notunterkünften des örtlichen Golfclubs dem sicheren Tod von der Schippe sprangen. Der regierende Bürgermeister von Berlin, ein gewisser Kai Wegner, war in der Crunch-Time des Krisenmanagements, das wissen wir jetzt, auf dem Tennisplatz. Ich persönlich kann das völlig nachvollziehen. An kaum einen anderen Ort bin ich lieber, gerade in Krisenzeiten, aber genau deshalb bin ich auch nicht Berliner Bürgermeister. Vom dekadenten Südwesten Berlins zurück zum eher prekären Süden Amerikas. Die USA als Herrscher über Lateinamerika. Dieses Szenario wird mehr oder weniger explizit in der nationalen Sicherheitsstrategie der USA skizziert, die Trump-Regierung erst kürzlich veröffentlicht hat. Und diesen Plan hat Donald Trump mit der Entführung des venezolanischen Staatspräsidenten Nicolas Maduro und seiner Frau vergangenes Wochenende ziemlich genau umgesetzt. Was heißt das für die internationale Ordnung? Was passiert, wenn die USA auch Grönland annektieren? Und ein übler Verdacht, lag die FIFA mit der Vergabe des Friedenspreises an Donald Trump vielleicht doch daneben? Der Apofika Presseclub mit diesen Gästen. Christoph von Marschall ist diplomatischer Korrespondent der Chefredaktion des Tagesspiegel und schreibt vor allem über Außen- und Sicherheitspolitik. Er blickte jahrelang von Washington aus auf die amerikanische Politik und hat sich in letzter Zeit verstärkt mit der Gefahr beschäftigt, die von Russland für Europa ausgeht. Frederik Pleitgen ist Senior International Correspondent bei CNN und einer der intimsten Kenner des internationalen Parketts. Beruflich hat ihn in dieser Woche die Lage in Venezuela und Grönland beschäftigt. Privat hatte er mit einer anderen Lage zu kämpfen, eben dem Stromausfall im Süden Berlins. Und Ulrike Herrmann ist da. Sie ist Wirtschaftsredakteurin bei der TAZ und kennt sich in der deutschen Politik ebenso gut aus wie auf den internationalen Ölmärkten. Sie passt also bestens in diesen Club und ist deshalb erneut mit dabei. Herzlich willkommen, ihr drei. Schön, dass ihr da seid.
Ja, hallo.
Hi.
Hallo.
Ja, ihr seid beim ersten Jahresrückblick, der mit Frohes Neues startet. Frohes Neues euch allen. Lasst uns kurz zurückspringen an den Anfang dieses Jahres 2026, also zum letzten Wochenende, als die Nachricht bekannt wurde, dass die USA den Präsidenten Venezuelas Nicolas Maduro gekidnappt und außer Landes gebracht haben. Frederik, sind wir da am Samstagmorgen, wie es dann von vielen hieß und wie man so schön sagt, in einer neuen politischen Welt aufgewacht? Oder war das jetzt für amerikanische Außenpolitik auch nicht so etwas dramatisch anderes, was da mit Maduro in Venezuela gemacht wurde?
Ich glaube, es war für die amerikanische Außenpolitik was dramatisch anderes. Es war aber nicht so, dass es sowas nicht schon mal gegeben hat. Ich glaube, es war 1989, als die USA Manuel Noriega aus Panama rausgeholt hat. Allerdings, da hatten sie das damals schon angekündigt. Und das war dann, das ist ja auch ein viel kleineres Land. Also es war damals schon was anderes. Also ich war ja auf Sendung, als das passiert ist.
Du warst in London für CNN im Studio?
Ich habe moderiert im Studio und bekam dann die Nachricht auf Truth Social von Trump, also im sozialen Medien. Ja, wir haben diese Aktion gemacht, wir haben Maduro und seine Frau in Gewahrsam genommen und außer Landes gebracht. Und ich habe das gelesen und habe dabei meine Moderation gesprochen und ich bin jetzt nicht aus allen Wolken gefallen, aber war schon ziemlich überrascht, weil es war klar, dass irgendwas Größeres unterwegs gewesen war in Venezuela, aber ich hätte nicht gedacht, dass es das war. Und wir mussten dann natürlich ganz schnell Gäste besorgen. Wir hatten zum Glück einen Reporter in Venezuela, der dann auch beschrieben hat, wie da die Lage ist. Aber das war schon eine ziemlich krasse Sache da so am Morgen.
Wie neu, wie verblüffend war es für dich, Christoph? Ich meine, wir reden oft über die wertebasierte Weltordnung, die schon angeblich zigmal zu Grabe getragen wurde. Aber war das jetzt von der Qualität, auch von der Dreistigkeit des Vorgehens nochmal eine neue Dimension für dich?
Na, ich würde eher sagen nicht. Also ich finde, dass der Angriff auf die Ukraine ein viel, viel größerer Einschnitt ist. Also die flächendeckende Invasion in ein Land.
Na Moment, wir reden jetzt hier über amerikanische Politik. Klar, ja, wir wollen gut, das nicht sofort ja, mit
Irak.
Russland vergleichen.
Irak war eine viel größere Sache, weil es eben auch eine flächendeckende Invasion war. Nicht? Also ich bin am Samstagmorgen aufgewacht und bekam dann kurz später diese Eilmeldung, dass es diese Explosionen in Caracas gibt. Und dann dachte man ja in der Tat an was Größeres. Man dachte ja auch, dass es möglicherweise ein kompletter militärischer Angriff ist. Und das ist ja mit der Entwicklung, mit dem Lauf der Ereignisse kleiner geworden. Die Angriffe waren nicht mal auf ganz Caracas, sondern nur auf die Radarstationen und die Militärposten, die Maduro unmittelbar geschützt haben. Und es war eben auch nur der Zugriff auf Maduro, keine Enthauptung der ganzen Führung. Insofern, glaube ich, waren wir am Anfang, haben wir es größer gesehen, als es ist. Das nimmt aber nichts davon weg, dass das ein klarer Völkerrechtsbruch ist. Und darüber werden wir gleich noch reden. Nur total. Ich würde mich nicht zu solchen Begriffen, das war jetzt der große Einschnitt, der die Welt verändert hat. Nee, das ist mir ein bisschen zu groß.
Ulrike, gerade unter Linken ist das Völkerrecht ja durchaus beliebt. Jetzt wird aber in den Debatten dieser Tage sehr oft so getan, was sind das für Naivlinge, die hier noch den Bruch des Völkerrechts beklagen. Wie stehst du dazu?
Natürlich ist es eindeutig ein Bruch des Völkerrechts. Aber weil das so eindeutig ist, glaube ich, gehen dann alle sofort weiter und sagen, ja, was heißt das jetzt? Und was ich ja sehr interessant finde, ist, dass es ja ganz offensichtlich eine Zusammenarbeit zwischen dem Regime in Venezuela gab und der Trump-Regierung. Also das Ziel war ja gar nicht, wie wir jetzt wissen, einen Regime-Change zu machen. Es sind ja genau die gleichen immer noch im Amt wie vorher. Sondern das Ziel war offenbar, Maduro zu entfernen. Und offenbar gab es auch in Venezuela genug Leute, die ihn loswerden wollten. Und Trump hat sich da sozusagen auch angeboten.
Und kannst du dich darüber empören? Oder siehst du das ganz nüchtern und sagst, naja, das hat Vor- und Nachteile und Völkerrecht wurde in letzter Zeit eh überbewertet?
Also was mir Sorgen macht, ist, muss ich jetzt mal zugeben, ist nicht Venezuela selbst. Also Maduro hat die Wahl gestohlen. Die Venezolaner wollten eigentlich den Oppositionspolitiker und so weiter und so fort.
Ja.
Sondern was mir Sorgen macht, ist, dass das für einen neuen Kurs bei Trump steht und dass Venezuela ganz erkennbar nur der Anfang ist. Und es sind ja zwei Sachen interessant. Das eine ist, Trump ist angetreten und hat gesagt, er würde anders als seine Vorgänger keine Kriege anfangen und hat damit sozusagen diese isolationistische Grundstimmung in den USA bedient. Die Wähler wollen keinen Krieg. Und das zeigt sich auch jetzt. Venezuela, dieser Angriff ist bei der Wahlbevölkerung in den USA, selbst bei den Republikanern, unbeliebt. Trump macht es trotzdem. Und ich glaube, dass die Leute recht haben, die das so interpretieren. Trump braucht ja ständig das Gefühl, dass er wichtig ist, dass er mächtig ist. Und jetzt hat er die Außenpolitik sozusagen als Spielball entdeckt. Und jetzt wird er ständig irgendwen angreifen, um sich selber mächtig zu fühlen. Und das nächste Objekt ist ja schon in Sicht. Hast du ja angesprochen, Grönland.
Richtig.
Ja?
Da werden wir ausführlich drüber reden, auch andere Länder, die sich jetzt dieser Tage besondere, auch berechtigte Sorgen machen. Venezuela war ein enger Verbündeter von sowohl Russland als auch von China. Also wir gucken auf das große Bild hier auch, bevor wir gleich dann in die USA gehen. Russland hat den Militärangriff auf Venezuela, diese Aktion und die Gefangennahme des Präsidenten mit deutlichen Worten erstmal formal verurteilt. Das Vorgehen sei zutiefst beunruhigend und verwerflich, erklärte das russische Außenministerium. Es gebe keine Rechtfertigung für diese bewaffnete Aggression. Klingt natürlich ziemlich irre mit dem russischen Vorgehen in der Ukraine im Hinterkopf, aber da gab es erstmal diese Empörung. Hilft der amerikanische Überfall, frage ich dich, Christoph, auf Venezuela, Russland vielleicht jetzt auch bei der Legitimation des eigenen Vorgehens in der Ukraine?
Nein, Russland ist einer von den drei ganz großen Verlierern dieser Aktion. Also erstmal muss jeder, der mit Russland verbündet ist, jetzt zum zweiten Mal sehen, dass Putin nicht in der Lage ist, Verbündete zu schützen. Er hat den syrischen Diktator Assad nicht schützen können. Er kann jetzt Venezuela nicht schützen.
Iran auch, ne?
Ja, obwohl er mit denen eine Art Militärpakt hatte. Ich meine, die haben ja gemeinsam militärische Manöver gemacht. Er hat Fernbomber nach Venezuela für diese Manöver verlegt. Und wie wenig der amerikanische Präsident Angst vor russischer Retaliation. Also sieht man ja daran, dass er jetzt auch noch russische Tanker, auch noch, die von U-Booten begleiten werden, auch noch übernimmt. Also für Putin und seine Verbündeten ist das alles ganz, ganz schlecht. Für China ist es auch schlecht, weil die einen großen Investitionsvertrag mit Venezuela hatten. Die haben 60 Milliarden investiert in das Land und das ist verloren. Und das dritte ist der Iran. Aber jetzt wolltest du wissen, was das mit dem Vergleich ist, nicht? Ich persönlich halte von diesen Vergleichen überhaupt nichts. Ich finde, da werden nicht mal Äpfel und Birnen verglichen, sondern wir haben es auf der einen Seite zu tun, das hat ja auch Ulrike Herrmann schon angesprochen, also keiner von uns wird doch Herrn Maduro eine Träne nachweinen. Das war ein Wahlfälscher, ein Diktator, der hat 8 Millionen Menschen in die Flucht getrieben, hat die Nebenländer, die Nachbarländer destabilisiert, war am internationalen Rauschgifthandel beteiligt. Das Völkerrecht ist doch nicht dazu da, solche Leute zu schützen. Und was in der Ukraine passiert, ist doch was völlig anderes.
Das heißt doch nicht, dass man es deshalb einfach übergehen kann.
Nein, natürlich übergehen rede ich gar nicht.
In vielen Ländern der Welt Unrecht, was mit unseren Wertemaßstäben nicht vereinbar ist. Aber wir können doch nicht dann legitimieren, dass die jeweils stärkste Macht da jeweils hingeht und sagt, hier visit die Polizei.
Darum geht es mir auch gar nicht. Ich will das nicht legitimieren. Ich wurde nach den Vergleichen gefragt. Und man muss Unterschiedliches, was klar erkennbar unterschiedlich ist, auch als unterschiedlich darstellen. Und der Überfall der Ukraine und das Herausnehmen von Maduro aus Venezuela, das sind nur völlig verschiedene Sachen. Die Ukraine hatte nichts getan. Und wenn China eines Tages Taiwan eingreift, ist das auch nicht dasselbe, weil auch Taiwan China nichts getan hat. Taiwan ist eine Demokratie. Der Diktator dann ist dort China und nicht der Angreifer, nicht? Und deswegen, wir sollten nicht vorauseilend diese Entschuldigungen und Vergleiche, die die russische Propaganda, die chinesische Propaganda erwartbar anstellen werden, die sollten wir nicht auch noch freiwillig übernehmen, sondern wir sollten sagen, das ist ein Völkerrechtsbruch und trotzdem sind das alles völlig verschiedene Paar Stiefel.
Ulrike, skeptisch, siehst du das anders?
Also ich würde sagen, man muss klar benennen, dass es ein Völkerrechtsbruch ist. Aber wenn man jetzt Realpolitik sich anguckt, dann sind ja diese Unterschiede, die Christoph gerade beschrieben hat,
gegeben. Frederik, bei diesen doch eher verhaltenen Reaktionen Russlands auf das Vorgehen Amerikas in Venezuela, gab es auch die Vermutung, gibt es die Vermutung, dass Putin und Trump sich letztlich abgesprochen haben? Dass Putin Bescheid wusste, dass er letztlich auch akzeptiert, okay, du machst in deinem Vorhof jetzt das, was wir in unserem Vorhof machen.
Ja, ich glaube, das ist schwer zu sagen. Es ist natürlich durchaus möglich, dass das vielleicht der Fall war, aber Beweise gibt es dafür halt überhaupt nicht. Und wenn ich mir jetzt angucke, wie die beiden Länder vor allem nach der Aktion in Venezuela jetzt so miteinander umgegangen sind, dann bin ich mir auch nicht sicher, ob es da wirklich Absprachen gegeben haben könnte oder wie überhaupt zurzeit die Kommunikation ist. Also was ich jetzt im Moment beobachte, gerade im Umgang der USA mit Russland, ist, dass Putin offenbar wieder so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist, was die Gunst von Trump angeht. Also wenn man jetzt sich anschaut, es gab ja zunächst diesen angeblichen Drohnenangriff der Ukrainer auf einen Palast von Putin, auf eine Residenz von Putin in Novgorod. Da hat der Trump ja gesagt, er glaubt nicht, dass es überhaupt stattgefunden hat und hat sich da nicht lächerlich drüber gemacht, aber war schon auch ziemlich sauer, weil Putin hatte ihm das ja direkt untergejubelt, diese Information. Dann nach der Aktion in Venezuela haben die USA ja ganz klar gesagt, ihr könnt ja diesen Tanker umflaggen, aber wir holen den trotzdem. Und das war ja schon auch ein Schlag ins Gesicht von den Russen, weil die hatten sich ja ausgemacht, die hatten sich ja ausgemalt, dass wenn die den umflaggen, diesen Tanker, auf eine russische Fahne, dass die USA den dann in Ruhe lassen. Da waren ja auch russische Kriegsschiffe in der Nähe. Und die Amerikaner, man muss sich ja auch mal vor Augen führen, es ist ja nicht so, als hätten die einfach diesen Tanker geentert. Ne? Die haben ja eine massive Militäraktion gestartet, um diesen Tanker zu entern. Die haben extra ganz viele Transportflugzeuge mit Soldaten und mit Hubschraubern nach England geflogen und sind dann von England aus in Nordatlantik. Die haben den ja erst bei Island geholt, nachdem er schon über den gesamten Atlantik eigentlich rüber war und haben den dann mit einer riesigen Streitmacht geentert. Das ist schon auch ein Zeichen an die Russen zu sagen, wir lassen uns hier in unserer Hemisphäre von niemandem reinreden. Also ich glaube, das war durchaus schon eine große Machtdemonstration der Vereinigten Staaten in diesem Teil der Welt, dass sie da China nicht tolerieren, Iran nicht tolerieren und auch die Russen nicht tolerieren. Die Kubaner sind natürlich sowieso den Dorn im Auge. Aber ich glaube, für die Russen, wenn man sich jetzt anschaut, was seitdem passiert ist. Ich glaube, zurzeit ist da die Kommunikation schon schwieriger geworden.
Kann natürlich in 3 Tagen, das wissen wir auch wieder,
kann wieder anders sein. Ja, aber
ist aktuell so, Ulrike?
Ja, also ich glaube, was ganz klar ist, ist, dass Putin ja von den USA abhängig ist, auch was die Ukraine angeht. Also sozusagen der absolute Albtraum von Putin wäre ja, wenn Trump seine Position ändert und jetzt anfängt, die Ukraine wieder mit Waffen zu versorgen. Denn man muss ja sagen, Trump ist ein fester Verbündeter von Putin. So würde ich das eigentlich beschreiben, denn er hat ja praktisch die Ukraine mehr oder minder Putin überlassen. Und das Interessante ist, dass Putin nicht weiterkommt, obwohl die USA kaum noch Waffen schicken. Aber natürlich könnte sich das jederzeit ändern und davor hat Putin wirklich Angst. Also wird er nichts machen, um Trump nachhaltig zu verärgern.
Ich glaube, dass da ein Spiel von Botschaften jetzt stattfindet, dass wirklich so Großmächte miteinander kommunizieren dort. Weil einerseits hat Trump Putin gezeigt, indem er den Tanker genommen hat, dass er in seiner Hemisphäre mit sich nicht spaßen lässt. Andererseits haben die Russen jetzt auch de facto eine interkontinentale ballistische Rakete wieder auf die Ukraine abgefeuert, die ganz klar eine politische Botschaft ist an die USA und an die westlichen Verbündeten. Dieses Ding ist fähig, massive Nuklearsprengköpfe, mehrere zu tragen. Und die ist aber ohne diese Sprengköpfe. Man sieht, wie die landen, aber die explodieren nicht. Das ist ganz klar eine politische Botschaft von Putin. Ich bin nicht Venezuela. Wenn du anfängst, mit mir es dir zu verwerben, dann sieht es auch für dich schlecht aus. Und was die Ukraine angeht, für die sieht es auch nicht gut aus. Also die Ukrainer, es ist im Moment fast niemand mehr in der Ukraine, der bereit ist, sich zu verpflichten. Die Leute haben den Krieg müde, die Leute wollen, dass der Krieg beendet wird. Die Russen sind aber bereit, noch weiterzumachen. Ich glaube, die Russen sind da nicht in so einer schwachen Position, wie man manchmal denkt.
Wir bleiben bei den Auswirkungen des amerikanischen Vorgehens in Venezuela. Da hat Christoph gerade die Einschätzung mit Blick auf China gegeben, dass das jetzt nicht, wie von vielen befürchtet wird, dann die Chinesen sagen, naja, was der in Venezuela macht, machen wir dann demnächst in Taiwan. Wie blickst du darauf, Ulrike? Und ist es nicht so, wenn man jetzt die 3 großen Mächte sieht, also USA, Russland, China, natürlich in unterschiedlicher Größe Großmächte, ist da China nicht aktuell die Macht, die zumindest im Vergleich zu den anderen noch sich am ehesten an das Völkerrecht hält, zumindest nicht so offensive Übergriffe tatsächlich praktiziert?
Nein, also China hält sich überhaupt nichts ans Völkerrecht, sondern hat ja diese enormen Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer, die klarerweise, gab auch schon Gerichtsurteil, alle völkerrechtswidrig sind, interessiert die Chinesen gar nicht. Ja? Die beanspruchen auch Gebiete, die 1800 Kilometer von ihrer Küste entfernt sind und eigentlich zu Burma gehören. Ja, das ist alles unser. Das Einzige, was sie noch nicht machen, ist, dass sie wirklich aktiv Krieg führen, aber sie schütten ja Inseln auf und so weiter.
Und glaubst du, dass man dort jetzt in Peking sagt, danke Mr. Trump, wenn du das machst, dann haben wir wirklich keine Skrupel mehr?
Nein, ich glaube, das ist den Chinesen völlig egal. Also nein, es ist so, das ist völlig klar, hat Xi Jinping auch jetzt wieder zu Neujahr gesagt, er will Taiwan haben. Ende der Durchsage. Und das Einzige, was ihn daran hindert, Taiwan zu überfallen, ist nicht, was die USA dazu sagen könnten, sondern, dass das an und für sich militärisch extrem riskant ist. Es wäre das größte Risiko, das China jemals eingegangen ist, außenpolitisch, in den letzten Jahrhunderten, kann man sagen. Und davor schreckt er noch zurück. Mhm. Aber irgendwann, also da gehen die Meinungen ja sehr weit auseinander, aber irgendwann, das wäre meine Prognose, wird Xi Jinping springen und versuchen, Taiwan zu überfallen. Aber das hat dann überhaupt nichts damit zu tun, was die USA gesagt haben.
Gut, dann blicken wir auf das nochmal, was die USA gemacht haben. Die Entführung von Nicolas Maduro und seiner Frau. Ein Prozessauftakt gab es schon in New York. Im März wird das dann richtig stattfinden. Christoph, was wollten die Amerikaner wirklich von Venezuela? Um was geht es da? Um Öl? Um den Drogenhandel? Einfach um eine Machtdemonstration? Um das politische System zu verändern? Es liegen so viele Motive in der Luft. Auf welches setzt du?
Da muss man differenzieren, je nachdem, wer da handelt. Nicht? Also bei Trump, dem geht es nicht um Gerechtigkeit, dem geht es nicht um Völkerrecht, dem geht es um all das nicht, dem geht es ums venezolanische Öl und es geht um den amerikanischen Machtbereich. In charge für die ganze Aktion wird aber Außenminister Marco Rubio sein. Der hat eine ganz andere Familiengeschichte und eine ganz andere politische Einstellung. Der ist der Abstammung von kubanischen Flüchtlingen, ist sozusagen gegen diese Art von Linksregime tief im Herzen eingestellt.
Aus Florida
ja,
auch,
aus
wo
Florida,
die meisten Communities
genau, dort
sind.
Dort war er Senator für dort, wo eben diese lateinamerikanischen Communities sind. Und dem geht es schon darum, in absehbarer Zeit freie Wahlen durchzuführen. Und wie die ausgehen werden, können wir uns ja alle vorstellen. Die werden nicht anders ausgehen als 2024, als Maduro die Wahl gestohlen hat. Aber die große Frage ist, kann er das durchsetzen ohne einen amerikanischen militärischen Fußabdruck in Venezuela? Also im Moment haben wir so den Anfang eines Regimewechsels. Die Clique ist immer noch da. Da gibt es aber offenbar Leute, die bereit sind, mit den USA zusammenzuarbeiten. Das hat ja Ulrike schon gesagt. Und jetzt werden die zum Teil eine Hindernispolitik aufbauen. Man wird eben sehen, ob das dieses Dagegenarbeiten stärker ist oder ob Rubio es schafft, ohne starke militärische Kräfte in Venezuela doch diesen Druck aufrechtzuerhalten, dass es den politischen Wechsel geben muss.
Darf ich die Ölhypothese bei Trump mal hinterfragen? Dein Kollege Bernd Ulrich schreibt, die Ressource, um die es Trump wirklich geht, ist nicht Öl. Der steckt nicht im Boden, sondern in unseren Köpfen. Um Aufmerksamkeit, ein Argument ist, dass Venezuelas Ölindustrie wieder aufzubauen, dass es dafür wirklich 10 Jahre braucht, irre Milliarden an Investitionen. Es gibt jedoch absehbar genug Öl auf dem Weltmarkt. Also das könnte eigentlich ökonomisch gar nicht so interessant sein. Wie schätzt du das?
Ich glaube, dass das Öl extrem ökonomisch interessant ist für Trump und auch für die ganzen CEOs von den amerikanischen Ölfirmen da drumherum. Die waren ja schon vorher in Venezuela drin, haben da massiv Kohle gemacht. Und der Trump hat ja auch, man muss ja auch sagen, der Trump, das ist ja ein Bereich, in dem er sich auskennt. Der kennt sich ja aus mit der Wirtschaft, mit Immobilien, mit Geschäfte machen. Das ist ja, da merkt man ja auch, dass er weiter ins Detail gehen kann. Und wenn man sich die Ölvorkommen in Venezuela anschaut, die sind ja ist das schon massiv runtergegangen, die Ölförderung in den letzten Jahren, weil die Anlagen auch alle super alt sind. Die amerikanischen Ölfirmen könnten da sicher massiv investieren, wenn sie die Sicherheit hätten. Er hätte schon gesagt, dass er bereit ist, dafür Truppen auch aufzustellen. Und das venezolanische Öl, soweit ich weiß, ist auch, die Amerikaner sind ja der größte Förderer von Öl auf der Welt. Und das venezolanische Öl, das ergänzt das amerikanische Öl offenbar sehr gut, weil es von anderer Qualität ist, weil man dadurch andere Produkte auch herstellen kann. Und was man natürlich nicht vergessen darf, ist dieses Öl zu kontrollieren, ist ja generell auch weltpolitisch wichtig, weil ich glaube 90% oder 80% des venezolanischen Öls gehen zurzeit an China. Und das ist ja zurzeit auch der Weg, wie diese ganzen Investitionen und Kredite alle bezahlen, durch Öl. Und deswegen für die Chinesen ist das natürlich schon schwierig, wenn dann so viel verloren geht.
Ulrike, warum schüttelst du fast die ganze Zeit mit dem Kopf? Ich habe dich ja eingangs auch als Expertin für die internationalen Ölmärkte hier vorgestellt. Was behagt dir hier nicht?
Naja, also das Erste ist, man sollte nicht so tun, als hätte Trump irgendeine Ahnung von Wirtschaft, sondern es ist so, Trump ist der Sohn eines Milliardärs und hat sein Milliardenerbe gründlich in den Sand gesetzt. Trump selber denkt, er wüsste, wie ein Deal geht, aber faktisch war er ein unglaublich unerfolgreicher Geschäftsmann, der nur deswegen noch bekannt ist, weil er dann in einer Fernsehshow namens The Apprentice aufgetreten ist. Also was er kann, ist Fernsehen. Was er nicht kann, sind Geschäfte. So, und jetzt, man kann das auch detailliert nachlesen. Die Steuerunterlagen von Trump wurden ja der New York Times zugespielt und da kann man genau sehen, was das für eine Katastrophe war. Zum Beispiel hat er auch das Vermögen seines Vaters, der war ja auch schon Immobilienhengst oder Hai, unter Wert verkauft. Das muss man ja erstmal hinkriegen.
Aber zurück Caracas.
Aber nur, weil ich finde, das ganz wichtig, dass man nicht so tut, als hätte Trump Ahnung von Wirtschaft. So, jetzt zum Öl. Also es stimmt, dass die Venezuela die größten Ölreserven der Welt hat. Das Problem ist, es handelt sich um schweres Öl. Und dieses schwere Öl kann man eigentlich kaum verarbeiten. Das kann man für Schmierstoffe verarbeiten und für Industriediesel. Das ist aber teuer. So, jetzt ist aber der Weltmarktpreis für Öl im Augenblick bei $60 das Barrel. Das ist sehr niedrig.
Ziemlich niedrig, ja.
Und zu niedrig, damit man in Venezuela absehbar mit Rendite Öl fördern kann. So, und man muss gleichzeitig sehen, dass $60 ist umgekehrt auch das Niedrigste, was an Ölpreis möglich ist, weil, das hatte Freddy ja schon gesagt, die USA sind der größte Ölförderer der Welt. Das machen sie durchs Fracking und das Fracking lohnt sich nur bei $60 das Barrel. Das heißt, man hat jetzt im Augenblick weltweit so $60 als untere Preisgrenze. Aber es ist eben nicht sehr wahrscheinlich, dass der Preis demnächst stark steigt und der müsste auf über 80 steigen, damit sich Venezuela lohnt. Und dass Venezuela auch gar keine Rolle spielt auf den Ölmärkten, sieht man daran, dass ja Trump im Dezember gesagt hat, er macht jetzt das totale Embargo, es kommt überhaupt kein Öl aus Venezuela mehr raus, hat den Ölpreis weltweit null interessiert, null. Der hat sich gar nicht bewegt.
Das heißt?
Und jetzt noch, das heißt, wenn man die Ölförderung aus Venezuela rausnimmt vom Markt, das ist 1% und der Ölpreis bewegt sich nicht, dann heißt das nur, auf dieses 1% kann die Welt auch verzichten.
So, ich interpretiere
Darf ich noch mal eine Sache zu China sagen?
Nee.
Nee, weil Fred hatte doch gesagt, ja, dass 80% des venezolanischen Öls gehen an China. Stimmt. Umgekehrt ist in China aber nur 4% der Importe. Das kann China sofort substituieren und irgendwo anders kaufen.
Okay. Also ich habe hier so verstanden, die beiden Herren denken, es hat sehr wohl mit Öl zu tun, Trumps Motiv. Ulrike ist da skeptisch.
Nein, es ist Trumps Motiv, aber das zeigt ja, dass er keine Ahnung hat.
Okay.
Darf ich noch mal kurz sagen, also ich glaube, ich weiß nicht, also zu sagen, Donald Trump hat keine Ahnung von Wirtschaft, also der hat ja diesen riesigen Golfclub und seine ganzen Anliegen, das hat er ja aus irgendeinem Grund. Also so richtig unwissend kann der ja nicht sein. Und andererseits würde ich auch sagen, wenn man sich die amerikanische Wirtschaft anguckt und unsere Wirtschaft anguckt, würde ich hier von uns aus nicht sagen, dass ein anderer keine Ahnung von Wirtschaft hat, weil dafür sieht es bei uns einfach zu schlecht. Also irgendwie diese viele Sachen, die er gemacht hat, scheinen ja irgendwie zu funktionieren.
Ich sag nur die
Zollpolitik. Lassen wir jetzt mal so stehen, Ulrike. Es gibt noch andere Mutmaßungen über das Motiv von Trump. Die New York Times hat berichtet, dass es zumindest einen Einfluss auf seine Entscheidung zur Entführung von Maduro gehabt haben könne, dass dieser, der Diktator nämlich, zuletzt immer wieder tanzend in der Öffentlichkeit aufgetreten war. Im Staatsfernsehen hüpfte Maduro zu einem elektronischen Beat, während seine aufgezeichnete Stimme auf Englisch immer wieder sagte, no crazy war. Das habe Trump offenbar als Provokation angesehen und das ist eben die Frage, Frederik, machen wir hier den Fehler, Trumps Entscheidung irgendwie rational einzuordnen? Stattdessen geht es vielleicht doch eher um niedere Instinkte, um Rache nach Provokation und Verhöhnung?
Ich glaube nicht, dass es um Rache und nach Provokation geht. Ich glaube, ehrlich gesagt, man muss natürlich sich auch mal vor Augen führen, dass diese Aktion, den Maduro da rauszuholen, es ist ja nicht so einfach so, dass die Amerikaner da einfach reinlatschen und den Typ da rausholen. Das
die
ist ja
wohl 32 monatelang kubanische
haben die erledigt.
Ne?
Die haben 80 Leute erschossen. Aber ich meine, das ist ja nicht, das ist die eine Sache, aber das muss ja generalstabsmäßig vorbereitet werden. Der hat ja eine riesige Streitmacht da zusammengetan vorher. Dann haben die müssen ja auch das geprobt haben. Die müssen dann diesen Compound, in dem der drin war, wahrscheinlich nachgebaut haben. Die hatten ja auch ein Team von der CIA monatelang in Venezuela, die das verfolgt haben und genau wussten, weil der ändert ja auch die ganze Zeit da, wo er ist. Und allein so eine Aktion, die machst du ja nicht einfach so aus Rache, ne, um sowas vorzubereiten. Also ich glaube schon, dass da mehr dahinter gesteckt hat. Und für ihn ist es wahrscheinlich so, die wollten den Maduro weghaben. Und die machen das ja jetzt so, dass sie Delcy Rodriguez, die Vizepräsidentin, die jetzt Präsidentin ist, der einfach sagen, du machst jetzt das, was wir wollen, oder du bist die Nächste und deine Konsorten sind auch die Nächsten. Also das ist ja schon eine enorme Druckpolitik, die auch ausgeübt wird.
Ja, wo aber bisher offenbar Folge geleistet wird. Trump hat gestern noch gesagt, also die zweite Angriffswelle, die er auch mal in den Raum gestellt hat, das würde er zurücknehmen. Bisher laufe die Kooperation prima. War irgendjemand von euch verwundert, dass er quasi Maduro nur rausnimmt und dann aber den ganzen Apparat, seine Stellvertreterin, alle, die relevant waren im System Maduro, dort belässt, statt irgendwie zu versuchen, die Friedensnobelpreisträgerin Maria Machado an die Führung zu bringen?
Naja, also erstens scheint er die ja zu verachten, seitdem sie
ihm den Preis weggeschnappt hat.
Ja, aber ich glaube,
da wären wir wieder bei niederen Instinkten.
Ja, aber mal abgesehen davon, wenn man jetzt das ganze Regime da austauschen wollte in Venezuela, müssten die USA ja Bodentruppen schicken. Anders geht es nicht. Und das ist vollkommen aussichtslos. Also zum Beispiel haben die Kubaner schon vor langer Zeit ungefähr 30.000 Soldaten nach Venezuela geschickt, eben um diese Ölzufuhr von Venezuela nach Kuba zu sichern. Und dann gibt es ja noch die ganzen Soldaten des Regimes. Und da hätten die USA überhaupt gar keine Chance. Das heißt, sie müssen sich mit dem Regime sowieso arrangieren. Und wahrscheinlich war es ja eh so, dass sie kooperiert haben mit dem Regime, um Maduro zu entfernen. Also das ist alles, also jedenfalls sieht das nicht nach Regime-Change aus.
Ich sehe die Motivlage ein bisschen anders. Also das, was da in Venezuela auch mit verbündeten Militärs ist, ist für die Amerikaner überhaupt kein Hindernis. Wenn die das wollten, könnten die das innerhalb von ein paar Tagen erledigen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist innenpolitisch in den USA.
Ja,
Trump
stimmt.
Ist als Präsident angetreten, der seiner Basis gesagt hat, ich fange keine neuen Kriege an. Ich bin der Präsident, der die Kriege meiner Vorgänger beendet. Und es ist sozusagen ein innenpolitisches Risiko, wenn aus Venezuela statt diesem, wie soll ich jetzt mal sagen, Eingriff, um den Maduro rauszunehmen, nur doch ein Krieg wird. Und ich glaube eher, dass sich in der Richtung bewegt, die wir vorhin kurz schon angeschnitten haben. Es geht jetzt um Druck und Gegendruck. Mit den Drohungen wird Druck aufgebaut. Entweder ihr macht, was ich will, oder es geht euch an den Kragen. Aber gleichzeitig muss ja eine Frau Rodriguez oder wer auch immer ja auch mit ihrer Umgebung klarkommen. Also die ist ja auch unter Druck, dass sie nicht zu weit den Amerikanern nachgibt. Und die Friedensnobelpreisträgerin, die wäre zwar gewählt worden vom Volk, die gilt aber als eine sehr, sehr schwierige Person, die nicht in der Lage ist, Teams zu führen. Ich glaube, da liegt er völlig richtig mit der Einschätzung ihres Potenzials. Also wir sollten jetzt nicht nur immer so tun, als sei Trump so ein völliger Irrer, der nur niedrige Beweggründe hat, über nichts nachdenkt. Da sind Lernprozesse am Gang. Ja? Und es ist eben auch ein Lernprozess aus dem Irak, wo man genau das gemacht hat. Alle Eliten weggenommen, gesagt, wir haben hier genug Militär, wir machen das selber, das Land regieren. Das ist komplett schiefgegangen. Und das darf man nicht unterschätzen, auch wenn wir nachher nochmal über China und Russland reden. Amerika ist bei allen Einschränkungen immer noch eine westliche Demokratie, und westliche Demokratien haben mehr diese Fähigkeit, aus Fehlern zu lernen und das nächste Mal anders zu probieren.
Was natürlich krass ist an der Sache, ist, dass die Leute, die er an der Macht gelassen hat, ich glaube auch, dass er sonst eine größere Militäraktion hätte machen sollen, weil es ist ja schon eine riesige Militäraktion gewesen, überhaupt den Maduro da zu holen. Aber wenn man sich anguckt, Wladimir Padrino oder auch der Caballo, der Innenminister, das sind ja beides Leute, die auch knietief bis zum Hals eigentlich in diesem Drogenhandel mitstecken, wo die Amerikaner gesagt haben, das ist der eigentliche Grund, warum wir das Ganze machen, warum wir diese Streitmacht da auffahren, warum wir diese Drogenboote bombardieren. Das geht alles um Drogenhandel, und genau die Typen sind halt immer noch genau da, wo sie vorher auch waren.
Frederik, gib uns doch dann mal, weil ich Venezuela auch wieder verlassen will, um das größere Bild, wie wird die amerikanische Außenpolitik der Zukunft sein, darüber zu sprechen. Gib uns eine Einschätzung, was passiert in den kommenden Monaten in Venezuela?
Ich glaube, in Venezuela wird es so sein, dass es möglicherweise irgendwann Wahlen gibt. Ich glaube in der Tat, ich glaube, Christoph hat das gesagt, dass die darauf drängen werden, vor allem Rubio darauf drängen wird, dass es dann irgendwann Wahlen gibt. Möglicherweise wird Machado dann wieder die Wahl gewinnen, aber die hat natürlich das Problem, dass dieser Staat eine riesige militärische und paramilitärische Schicht hat, die einen tiefergreifenden Wandel einfach schwierig macht. Also insofern, die werden jetzt, glaube ich, erstmal an der Macht bleiben, die jetzt da sind. Die werden das stabil halten, was mit der Ölindustrie passiert. Das werden zeigen, ob da die amerikanischen Firmen einsteigen. Aber so insgesamt glaube ich, dass das Land relativ stabil bleiben wird. Die Frage ist natürlich, Trump hat ja versprochen, dass die Venezolaner auch alle davon profitieren werden. Trump wird das zwar leiten, aber die werden alle davon profitieren. Ob das wirklich der Fall ist, weil der will ja auch was ist das, 30 oder 50 Millionen Barrel Öl einfach von denen wegnehmen und für Amerika verkaufen.
Ich hatte ja eingangs euch gefragt, wie anders als bisherige US-Außenpolitik war diese Aktion in Venezuela. Ihr habt zu Recht gesagt, es gab Völkerrechtsbrüche noch und nöcher. Aber was mir aufgefallen ist, so die Unverblümtheit, dass das genauso ist und deshalb auch richtig ist, wie Trump das kommuniziert, die gab es in der Vergangenheit nicht. Während des schon angesprochenen Irakkriegs hat der damalige US-Präsident George W. Bush letztlich ja nichts unversucht gelassen, um dieser Invasion irgendwie ein rechtliches, moralisches Alibi zu geben. Da wurde dann auch auf Massenvernichtungswaffen, die am Ende nicht gefunden wurden, gesetzt. Das ist jetzt explizit nicht der Fall. Warum schert sich Donald Trump gar nicht darum? Da irgendwie einen großen Sinn. Er wird ja gefragt, er könnte ja sagen, die Freiheit in Venezuela, aber er sagt einfach nur Öl.
Nee, der Teil ist eben neu. Wir sind aber nicht jetzt durch Venezuela. Wir sind seit mehr als 10 Jahren in dieser neuen Art von Weltordnung, wo Fakten gesetzt werden, wo auch nicht mehr so wahnsinnig viel Wert darauf gelegt wird, außer hier bei uns in Europa, nicht? Wir machen diese ganzen abstrakten, theoretischen Diskussionen, aber Trump hat schon in der ersten Amtszeit nur nicht sonderlich viel Wert darauf gelegt, dass er das alles sozusagen sehr überzeugend rechtlich begründet. Drogen, das war natürlich ein Vorwand und nicht der eigentliche Grund, nicht? Sondern man gibt dem Ganzen noch einen Schleier, irgendeinen Anschein von Begründung, aber der muss auch nicht stimmen, muss sich nicht am Ende bewahrheiten. Das ist ihm sozusagen egal.
Es gab diese Woche ein interessantes Interview. Er hat mit der New York Times gesprochen und er wurde dort gefragt, gibt es eigentlich irgendwas, was ihnen noch Grenzen setzt? Zum Beispiel das internationale Völkerrecht.
Yeah, there's one thing. My own morality, my own mind. It's the only thing that can stop.
Not international law. Very good.
I don't need international law. I'm not looking to hurt people. I'm not looking to kill people. I've ended 8 wars. Nobody else has ever done that. I've ended 8 wars, and
didn't get the Nobel Peace Prize. Pretty amazing. Obama got it. He was there for a few weeks and he got it. He didn't even know why he got it.
Also er sagt, ich brauche kein internationales Recht. Ich bin eigentlich ganz in Ordnung. Die Macht sei nur durch die eigene Moral und seine eigenen Gedanken begrenzt. Und dann beklagt er sich noch, also obwohl er 8 Kriege, das stimmt alles gar nicht, ist längst widerlegt, beendet hätte, hätte er nicht den Friedensnobelpreis bekommen. Das ist ein tiefer Stachel, der dort offenbar sitzt. Den lassen wir jetzt mal stecken. Ulrike, wie klingt das für dich, wenn da ein der mächtigste Mann der Welt sagt, also das Einzige, was mich stoppen kann, ist meine eigene Moral. Gerade das Wort Moral mit Blick im Zusammenhang mit Trump.
Nee, das ist genau das Problem. Also er hat eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Er will immer erleben, dass er der Mächtigste ist. Deswegen glaube ich, dass wir in den nächsten 11 Monaten, also praktisch bis zu den Midterms, bis zu den Wahlen des Repräsentantenhauses, werden wir noch diverse andere Gewaltaktionen erleben. Weil ich auch glaube, dass da so eine ganz problematische Dynamik in Gang gekommen ist. Also Trump ist ja innenpolitisch total unter Druck. Seine Umfragewerte sind katastrophal. Es ist ganz klar, dass aus meiner Sicht, dass die Republikaner die Midterms verlieren werden. Das ist auch Trump.
Andererseits muss er ja nicht mehr wiedergewählt werden.
Nee, aber das führt ja dazu, wenn die Republikaner sehen, dass ihre eigenen Sitze im Kongress in Gefahr sind, dann wenden die sich doch alle von Trump ab. Das heißt, er ist ja jetzt schon mehr oder minder eine Lame Duck. Und das kriegt er natürlich mit. Um dann trotzdem das Gefühl zu haben, dass er hier der große Macher ist, wendet er sich nach außen und wird, das ist meine Prognose, noch jede Menge anderer Kriege und Scharmützel anfangen, um immer klarzumachen, ich bin hier derjenige, der alleine Macht hat, der alleine entscheiden kann, der hier die Armee in Gang setzt. Und das wird noch, die nächsten 11 Monate werden richtig gefährlich.
Christoph ist da skeptisch, entnehme ich deinem Gesichtsausdruck. Es sind ja jetzt Machthaber in Lateinamerika vor allem, Grönland reden wir gleich noch drüber, die zittern. Während dieses New York Times Interviews, kann man übrigens sehr gut sich auch anhören, Podcast-Empfehlung, The Daily der New York Times, da wird das beschrieben und viele Aussagen. Da wird dann auch beschrieben, dass während des Interviews der Präsident von Kolumbien anruft, den Trump öffentlich auch angezählt hat, gesagt hat, pass mal auf, mein Freund, dir kann es genauso gehen. Dann ist dieser Tage viel die Rede von der Monroe Doktrin, die besagte, ein früherer amerikanischer Präsident, der sagt, also wir brauchen die Vorherrschaft über die westliche Hemisphäre, also über alle Amerikas, von oben bis unten. So, ist das das, was Trump antreibt, neben Öl hier, neben ein bisschen Machtgebaren da, diese Dominanz über Lateinamerika und müssen sich diese Staatschefs in Lateinamerika, die nicht spuren, tatsächlich Sorgen machen?
Ja, das gehört zu seinen Motiven. Aber es ist immer eine Mischung aus dieser Außen- und der Innenpolitik. Ich habe vorhin kurz den Kopf geschüttelt, weil nach meiner Meinung ist das überhaupt nicht klar, dass die Republikaner die Zwischenwahl verlieren. Ich würde eher sagen, die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie sie nochmal gewinnen, aber dass 2028 der Machtwechsel kommt. Und Trump kann eben nicht beliebig aus diesen innenpolitischen Gründen jetzt einen Schlag nach dem anderen machen, weil das Einsetzen ist von politischem Kapital, wo er dann immer wieder an Zustimmung verliert, weil seine Basis das ja alles nicht will. Also er will einerseits diesen Anspruch aufrechterhalten und wichtig an der Monroe-Doktrin war, die ist uns ja viel sympathischer als die heutige Trump-Doktrin, das war ja zur Beendigung des europäischen Kolonialismus in Südamerika. Also das war jetzt nicht nur negativ besetzt aus unserer heutigen Sicht der Ereignisse. Während diese Donrö, also Donald Trump-Doktrin, die ist ja klar, wir wollen dort die Kolonialherren oder die Imperialisten oder jedenfalls die Macker sein, die sagen, wo es lang geht. Und das muss er die ganze Zeit spielen, genau wie in Venezuela. Wie viel erreiche ich durch Druck, ohne dass ich noch Militär einsetzen muss? Wann ist der Widerstand so stark, dass ich eben doch stärkere Druckmittel brauche? Und welche Auswirkungen hat das auf die amerikanische Innenpolitik und die Wahlchancen? Das ist sozusagen dieses Dreieck aus verschiedenen Machteinflüssen, auf die man gucken muss. Und der Anspruch, ja, ist da. Aber wie gesagt, da gibt es noch andere Faktoren, die er immer dagegen abwägt.
Ich zitiere hier den schon genannten Außenminister Marco Rubio, der nach dem Sturz Maduros sagte, hier leben wir und wir werden nicht zulassen, dass die westliche Hemisphäre als Operationsbasis für Gegner, Konkurrenten und Rivalen der Vereinigten Staaten dienen. Wir haben schon den kubanischen Hintergrund von Marco Rubio hier angesprochen. Frederik, Ist das etwas, also über Kolumbien haben wir gesprochen, macht man sich auch in Havanna dieser Tage Sorgen, dass es Trump da jetzt ernst meint und vielleicht mit seinen Special Forces bald mal vorbeikommt?
Ich glaube nicht. Also ich glaube, man macht sich da sicherlich Sorgen, aber ich glaube nicht, dass das ansteht. Ich glaube eher, dass die Amerikaner denken, dass das Regime oder die Regierung in Havanna, dass das irgendwann von selbst kollabieren wird. Vor allem, wenn es dann schwieriger für die wird, an Rohstoffe ranzukommen. Die haben ja eh schon mit riesiger Knappheit von allen möglichen Sachen zu kämpfen und sind ja auch Verbündete von den Russen, aber die Russen können denen jetzt auch nicht so sehr helfen, weil die Russen natürlich auch einfach durch die Ukraine total gebunden sind. Also ich glaube eher, dass die Amerikaner relaxed sind, was Kuba angeht. Kuba ist ja jetzt auch keine Bedrohung für die Vereinigten Staaten. Ich glaube, die warten da eher ab, dass das möglicherweise von sich aus zerfällt. Aber was Venezuela...
Gerade auch, weil die venezolanische Hilfe wegfällt. Genau. Ich meine, Venezuela war ja ein großer Finanzhelfer von Kuba. Und wenn das jetzt wegfällt durch den Regimewechsel, wird es halt enger.
Ja, vor allen Dingen haben die Venezolaner Öl geliefert. Also das Öl ist weltweit nicht wichtig, aber ausgerechnet Kuba hat ja 30% seines Öls aus Venezuela bekommen. Und wenn das wegfällt, dann ist das schon ein harter Schlag.
Ja, wie die Trump-Regierung die Lage sieht, hat auch Stephen Miller eindrucksvoll bewiesen.
Bei uns, bei CNN.
Der Vize-Stabschef, deshalb habe ich es da, des Weißen Hauses, zuletzt in aller Deutlichkeit beim Kollegen Jake Tapper bei CNN erklärt. Wir hören auch uns das mal kurz an.
We live in a world in which you can talk all you want about international niceties and everything else. But we live in a world, in the real world, Jake, that is governed by strength, that is governed by force, that is governed by power. These are the iron laws of the world.
Wir leben in einer Welt, die von Stärke beherrscht wird, von Gewalt, von Macht. Das sind die ehernen Gesetze der Welt seit dem Beginn der Zeit. Ulrike, ist das nicht einfach mal erfrischend ehrlich?
Ja, also was er damit gesagt hat, ist, die USA haben drei Abkommen geschlossen, wo sie sozusagen anerkannt haben, dass Grönland zu Dänemark gehört. Und jetzt wird einfach gesagt, das ist alles unwichtig, diese Verträge. Hier geht es nur darum, wir, die USA, sind die Stärksten. So, und das wird diese Trump-Regierung umsetzen. Also ich hätte es ja nicht geglaubt, aber inzwischen denke ich, sie werden Grönland sich irgendwie schnappen, was wiederum völlig unsinnig ist, weil sie ja nach den alten Verträgen sowieso ihre Militärpräsenz da ausbauen könnten, wenn sie das wollten. Aber es geht um dieses Symbol. Das ist unsers. Und das wird wahrscheinlich kommen.
Und was, worum es, glaube ich, auch geht, ist, dass Trump einfach nicht an internationale Allianzen glaubt. Also Trump hat ja auch in dem gleichen Zug gesagt, ich habe es auch vergangene Woche, dass er der Meinung ist, dass die NATO-Staaten den USA im Zweifel zwar nicht zur Hilfe kommen würden, aber er weiter in der NATO bleibt und auch weiter den NATO-Staaten helfen würde. Also er glaubt meines Erachtens in der Zukunft nicht, dass die NATO möglicherweise noch relevant ist. Und deswegen will er das einfach für sich haben. Und das gehört natürlich auch zur Donroe-Doktrin dazu. Grönland ist natürlich für die Vereinigten Staaten auch strategisch enorm wichtig, auch wegen der Nähe zu Russland, auch wegen der Art, wie das Klima sich verändert, dadurch, dass dann Logistikrouten über die Arktis dann erschlossen werden können. Das wird ja auch, das darf man nie vergessen, auf der russischen Seite, die bauen ja enorm auch ihre Streitkräfte und ihre Militärbasen auf ihren arktischen Bases, auf ihren arktischen Inseln auf. Also ich war sowohl auf Franz-Josef-Land, das ist in der Nähe von Norwegen, wo die Russen Inseln haben, da haben sie eine Base ausgebaut, wo sie jetzt auch ihre großen strategischen Bomber landen können, wo sie dann auch Küstenabwehrraketen mittlerweile stationiert haben. Und ein bisschen weiter östlich auf den Kotelny-Inseln, da musst du super lange hinfliegen, bis du da bist, in so einer Ilyushin. Und da haben die dann auch die Landebahn ausgebaut, eine neue Base hingebaut. Die Russen sehen das auch, dass das in Zukunft super wichtig wird. Die Russen haben auch ihre Flotte an Eisbrechern massiv schon die letzten Jahre ausgebaut. Der Trump ist ja jetzt der erste amerikanische Präsident, der dem Folge leistet, der jetzt auch die mehr Eisbrecher kauft von den Finnen, um da auch wieder im Game zu bleiben. Also da ist es, glaube ich, das ist eine super wichtige Region.
Aber der Punkt ist doch, die USA könnten ihre Militärpräsenz ohne jedes Problem ausbauen. Kein Mensch würde ihnen das verwehren.
Ulrike, ich spiele dir mal kurz vor, die New York Times-Kollegen haben genau das gefragt. Er könne doch jetzt schon da alles an Militär hinbringen und das war seine Antwort.
Because I want to do it properly.
And properly means own it?
Really, it is. To me, it's ownership. Ownership is very important, you know.
Also er sagt, ja klar könnte ich das jetzt alles machen, aber es geht darum, es zu besitzen. Das sei wichtig.
Ja, und da argumentiert aus meiner Sicht genau wie ein gescheiterter Immobilienmanager, der nicht versteht, was Erbbaurecht ist. Ja, also er hat wirklich diese Idee, muss mein eigenes Haus besitzen. Punkt, aus, fertig.
Ja.
Dass er genau
meinst
die
gleiche... Meinst du, das ist unpolitisch gedacht?
Ja, total. Denn das ist deswegen unpolitisch. Das, was er erreichen will, nämlich Militärbasen könnte er haben, dass die in der Vergangenheit sind ja die US-Militärbasen in Grönland immer abgebaut worden, nicht aufgebaut, weil die Geld kosten und dann doch nicht so viel gebracht haben. Aber er könnte sie ja wieder aufstocken. Keiner würde ihn dran hindern. Und gleichzeitig ist ja der politische Preis, den er zahlen würde, falls er tatsächlich da Grönland überfällt und einnimmt, immens, weil das wäre das Ende der NATO. Mhm. Ist ja völlig klar. Und die USA sind eine Supermacht, aber sie sind auch deswegen eine Supermacht, weil es die NATO gibt. Und zu behaupten, die NATO wäre noch nie im amerikanischen Interesse unterwegs gewesen, ist falsch. Denn die Bundeswehr war überhaupt nur in Afghanistan, weil die USA das als NATO-Mitglied wollten.
Kurz zum Hintergrund, Grönland ist ein autonom verwaltetes Gebiet in der Arktis, das zu Dänemark gehört. Wie Dänemark da rangekommen ist, ob das alles so rechtmäßig ist, sei mal dahingestellt. Eigentlich hätten die Grönländer, 57.000 Menschen leben dort, ihre Selbstständigkeit verdient. Trump sagt, wir brauchen Grönland für die nationale Sicherheit. Er hat sogar einen Sondergesandten für Grönland kürzlich erst benannt, den republikanischen Gouverneur von Louisiana. Wie weit er dafür gehen möchte, um Grönland zu bekommen, ist bisher unklar. Hier gibt es unterschiedliche Aussagen, auch von ihm selbst. Das Weiße Haus schloss einen Militäreinsatz zur Annexion ausdrücklich nicht aus, während dann wieder Außenminister Marco Rubio eher Berichten zufolge einen Kauf favorisieren würde. Und das habe ich auch dieser Tage gelesen, US-Vertreter erörterten bereits die Option von Einmalzahlungen an Einwohner Grönlands. Es seien Summen zwischen 10.000 und 100.000 Dollar pro Person diskutiert worden. Ich habe das mal hochgerechnet, bei 57.000 Einwohnern wäre das eine Investition von billigstenfalls 570 Milliarden oder aber im teuersten Fall 5,7 Billionen. Das heißt, da steckt ein wirkliches Interesse hinter. Christoph, glaubst du auch, sie wollen da Deals machen und eventuell Geld auf den Tisch legen oder die Drohung auch zu militärischen Mitteln zu greifen? Nimmst du die ernst?
Das Militärische nehme ich nicht so ernst. Also es gibt auch hier wieder ein wirtschaftliches Interesse. Große amerikanische Geschichte, der Louisiana-Landkauf. Ich meine, der hat sich mehrfach bezahlt gemacht, als sie den Franzosen das Gebiet sozusagen westlich des Mississippi abgekauft haben. In den Dimensionen denken Amerikaner. Und die Bodenschätze, die es in der Arktis in Grönland gibt, die werden das natürlich in... Also das macht sich
das
bezahlt.
Das verbindet dann Venezuela und Grönland, wenn die Bodenschätze.
So ja, wenn es jetzt um das Machtpolitische geht, das ist das Eigentliche, was auch uns Europäer interessieren sollte. Trump hat ja völlig recht oder Amerika hat insofern recht, dass sie sagen, das wird strategisch wahnsinnig wichtig. Ist es heute schon? Das ist sozusagen, Grönland ist die Kontrolle, welche russischen Kriegsschiffe in den Nordatlantik kommen, welche U-Boote da durchkommen, ob man sie bekämpfen kann und so weiter. Könnt ihr Europäer das? Ihr könnt das nicht, das können nur wir. Also ist doch klar. Diese ganze deutsche Begriffsrhetorik mit Einmarschieren, da Invasion, das hat ja Ulrike schon gesagt, die sind doch längst da. Kein anderes Land hat mehr Militär in Grönland als die Amerikaner. Die müssen da nicht einmarschieren, nicht? Und die innenpolitischen Widerstände, wenn es nach Trump ginge, klar will der Grönland haben, aber der Kongress hat ja, der Senat hat jetzt in dieser Woche einen Beschluss verabschiedet, dass das so nicht geht. Und auch da, natürlich kann sich Trump darüber hinwegsetzen, nur ich bin mir nicht so sicher, dass das wirklich so ausgeht, wie Trump das haben möchte, weil der Preis eben sehr, sehr hoch ist. Es ist nicht auszuschließen, dass ihm das so wichtig ist, dass er das versucht. Aber ich glaube eher nicht, dass wir in diesem Jahr die Invasion, die Integration, die Besetzung, die Annexion, was auch immer, Grönlands erleben werden. Aber es wäre sehr schön, wenn wir Europäer mal einen Gegenvorschlag hätten, wie wir dem Trump bei der Argumentation der strategischen den Wind aus den Segeln nehmen und sagen, ja, das können wir. Wir sind in der Lage, mit europäischen Kräften den Zugang zur Arktis in Grönland zu sichern.
Mhm. Aber er sagt, Trump sagt ja schon, it's about owning it. Ne? Also ich weiß ja, nicht, ob er das so da will. Einen Weg gibt, ja. Den davon abzubringen. Ich glaube aber auch nicht, dass eine amerikanische Militärinvasion oder auch eine Annexion da ansteht. Ich glaube, die werden das vielleicht mal irgendwie anklingen lassen, dass sie das kaufen wollen. Aber im Endeffekt kann ich mir nicht vorstellen, dass die das im Endeffekt wirklich durchziehen werden. Und was die Mineralien dort
aber angeht, haben wir nicht in den letzten Wochen wirklich immer wieder gelernt, man muss Trump beim Wort nehmen?
Man muss Trump beim Wort nehmen, aber trotzdem bin ich nicht der Meinung, dass die Amerikaner jetzt von heute auf morgen sagen, das gehört uns. So einfach ist das mit einem NATO-Land nicht. Und da gibt es ja auch, die Europäer haben ja auch gesagt, dass sie dagegen sind. Und was die Mineralien angeht, das ist... ich war jetzt auch mehrfach in Grönland schon. Ich glaube, ich fahre da seit 10 Jahren mittlerweile schon hin oder 12. Die Chinesen investieren schon super lange in Grönland und die haben auch ganz viele Explorationsminen in Grönland schon gehabt. Das hat sich bislang nie ausgezahlt. Nee, also genau. Diese angeblichen riesigen Vorkommen, die es da gibt, die gibt es da auch vielleicht, aber so einfach die zu erschließen, das ist im Moment immer noch zurzeit nicht wirtschaftlich. Das war den USA immer ein riesen Dorn im Auge, dass die Chinesen sich da breit machen, weil die Chinesen versuchen auch politisch jetzt sich in die Arktis reinzudrängen. Die sagen, aufgrund dessen, dass wir in Grönland ein bisschen sind, aber vor allem in Russland auch diese massiven Öl- und Gasfelder mit den Russen zusammen betreiben, sollten wir auch im Arktisrat sitzen. Die Chinesen wollen eine Macht in der Arktis sein, die da auch politisch mitbestimmt, und die USA sind dagegen. Deswegen, ich kann schon das strategische Interesse an Grönland verstehe ich voll und ganz. Wenn die nördliche Handelsroute für Schifffahrt, wenn die erschlossen wird durch die Klimaerwärmung, die Russen arbeiten ja schon daran, durch ihre Eisbrecherflotte, dass sie dann quasi das Taxi durch diese Route sind, die einzigen sind, die sich da durchbringen können. Das ist schon enorm wichtig.
Die Motive sind klar. Die Frage ist nur, zu welchen Mitteln wird Trump greifen? Ulrike, ich hatte dich so verstanden, dass du da skeptischer bist, dass du ihm durchaus alles zutraust.
Ja, das ist so. Also, weil ich eben denke, dass er ganz dringend eben dieses Gefühl der Macht, der Bedeutsamkeit haben muss, und das kommt ihm intern dann doch abhanden. Also die Umfragewerte sind jetzt nicht gut. Der Gegenwind im Kongress wird auch zunehmen.
Und jetzt ist die Frage, wie wir in Europa, Christoph hat es aufgeworfen, auf dieses Szenario reagieren sollen. Es gab diese Woche eine Erklärung von 7 europäischen Staaten, darunter Deutschland. Da hieß es unter anderem, es ist Alleinsache Dänemarks und Grönlands über Angelegenheiten zu entscheiden, die Dänemark und Grönland betreffen. So, denk mal, das hat sehr viel Eindruck hinterlassen im Weißen Haus, diese 7 Europäer. Aber Ulrike, auch an dich nochmal die Frage, was könnte Europa im Falle eines Szenarios, das du auch nicht ausschließt, einer Annexion Grönlands durch die USA, was könnte man denn da machen? Hat Europa was in der Hand?
Ich würde sagen, nein. Also auf der einen Seite ist es so, da würde jetzt niemand konkret Soldaten schicken, auch die Dänen nicht, keiner. Und das andere ist ja, dass wir dummerweise immer noch sehr abhängig sind von den USA. Also wir brauchen den nuklearen Schutzschild, ob der was wert ist, weiß man nicht. Wir brauchen die Geheimdienstinformationen, wir brauchen die Satelliteninformationen. Und es gibt das Problem der Ukraine. Also das, auch da kommt man gegen Russland nur an, wenn man zumindest teilweise die Unterstützung der USA hat.
Aber lass uns mal in diesem Szenario bleiben. Das hieße ja, dass ein NATO-Staat, auch noch das mächtigste NATO-Land, einen Teil eines anderen NATO-Staates annektieren würde.
Genau.
Dann wäre die NATO im Arsch.
Ja, natürlich. Politisch wäre die tot.
Genau. Aber die ist ja sowieso schon tot, denn in gewisser Weise, weil ja in dieser nationalen Sicherheitsstrategie von Trump steht ja drin, dass Europa der Feind ist, mehr oder minder. So dass wir noch als NATO-Mitglieder trotzdem auf die USA zugehen, obwohl wir schon als Feind tituliert wurden, obwohl es jetzt auch noch Grönland gibt, liegt daran, dass wir militärisch gesehen abhängig sind von den USA.
Christoph sieht das anders.
Nein, das sehe ich genauso. Wir sind natürlich abhängig. Aber
nein, dass die NATO jetzt schon kaputt
ist. Ja, die NATO ist jetzt noch überhaupt nicht. Es gibt vor allem aus unserer Sicht überhaupt keine Alternative. Die Europäische Union ist ja nicht in der Lage, sicherheitspolitisch was zu machen. Und wir wollten das ja auch nicht, weil es keine Doppelstrukturen geben sollte. So. Also alles, was im Moment auch in Richtung Ukraine gedacht wird, hängt an der NATO, nicht? Also letzten Endes brauchen wir die NATO-Infrastruktur, die NATO-Befehlsstrukturen, auch wenn es überhaupt irgendeine Form von zweiter amerikanischer Sicherheitsgarantie für die Europäer, die Friedenstruppen für die Ukraine stellen. Die Amerikaner werden sie ja nicht selber stellen. Also das ist vielleicht nicht Trump, aber den Konservativen in Amerika sehr, sehr bewusst, dass die NATO durchaus auch ein Instrument amerikanischer Sicherheitspolitik und amerikanischer Machtausübung ist. Natürlich, wenn man es ganz, ganz dunkel sieht, dann würde man sagen, naja, wenn die Amerikaner Grönland und Island haben, dann brauchen sie die Gegenküste, also den Kontinent, nicht mehr, weil die Abriegelung sozusagen da stattfinden würde. Aber so weit würde ich heute noch nicht gehen. Ich glaube, dass die Mehrheit in Amerika schon weiß, dass die NATO im Prinzip gut für Amerika ist. Nur die Europäer müssen eben mehr können, damit dieses Gleichgewicht, was kostet es und was haben wir davon, damit das besser aussieht. Und wir sollten uns im Eigeninteresse bemühen, auch genau das zu machen, dass wir nützlicher sind.
Ich glaube auch, dass die Europäer sicherheitspolitisch und in der NATO nicht so impotent dastehen, wie man das manchmal darstellt. Also es ist ja jetzt auch gerade bei den Ukraine-Verhandlungen so gewesen, dass die USA ja die Ukraine immer wieder überrumpelt haben, seit Trump gesagt hat, er will jetzt, dass das zu Ende geführt wird, seitdem er Steve Witkoff eingesetzt hat. Da gab es diesen 28-Punkte-Plan, der schon sehr ähnlich dem war, was die Russen immer gesagt haben. Aber es hat sich ja dann rausgestellt, dass wenn die europäischen Länder sich zusammentun und gemeinsame Position haben, dann haben die schon auch Gewicht. Es gibt ja jetzt diese Verhandlungen, die jetzt durchaus sehr konstruktiv geführt werden und wo auch auf die Europäer gehört wird. Und ich glaube, was wir jetzt zurzeit sehen, gerade in Sachen Ukraine, ist, dass vor allem Deutschland, Frankreich und Großbritannien sich zusammengeschlossen haben und da eigentlich relativ effektiv sind, auch schnell zu reagieren. Also die europäischen NATO-Länder haben da durchaus auch ein Gewicht. Und das ist natürlich auch in Sachen Grönland, wissen die USA, das sind ja im Endeffekt schon noch die wichtigsten Verbündeten, die Amerikaner haben.
Hoffen wir es mal. Also es wurde ja bemerkt, Ulrike, die sehr milde Reaktion auch des Bundeskanzlers Friedrich Merz auf das Vorgehen in Venezuela. Da sagte er, die rechtliche Einordnung des US-Einsatzes ist komplex. Also komplex kann man zu allem sagen, wenn man es verniedlichen will und sich nicht irgendwie der wahren Dimension stellen will. Das war ein Ausweichen. Ich vermute mal, dass er das schon hochproblematisch findet, aber sich gerade jetzt nicht noch mit Trump anlegen will, wo er darum fleht, ihn bei der Ukraine im eigenen Boot zu haben, oder?
Ja, genau. Also für die Europäer ist die Ukraine von zentraler Bedeutung. Und deswegen werden die Europäer auch alles tun, um ihre Interessen in der Ukraine zu wahren. Weil wenn die Ukraine fällt, das muss einem ja klar sein, ist Putin an der Ostgrenze Polens. Also kann man jetzt lange erklären, warum das eine Katastrophe wäre, auch für die europäischen Sicherheitsinteressen. Das heißt, die Europäer wollen auf jeden Fall, dass die Ukraine überlebt. Und dafür brauchen sie aber auch die USA im Hintergrund. So, und für die Ukraine, und das ist das, was die USA auch wissen, werden die Europäer alles opfern und im Zweifel auch Grönland. Zumal kein einziges europäisches Land, noch nicht mal Dänemark, bereit wäre, Soldaten sterben zu lassen für Grönland. Das möchte ich mal sehen, dänische Soldaten, die da in Grönland gegen die USA kämpfen. Das heißt, das weiß doch die USA, das weiß Trump. Das, was Christoph gesagt hat, dass sehr viele auch konservative Amerikaner wissen, was sie an der NATO haben, stimmt. Nur das interessiert doch Trump nicht in seinem Weißen Haus. Der dreht doch da frei und wird im Augenblick von niemandem wirklich gestoppt. Wenn da ein anderer Präsident wäre, dann hätten wir das alles gar nicht. Denn es ist ja hochgradig irrational. Das haben wir ja jetzt alles schon erklärt. Rohstoffe gibt es nicht oder die gibt es, sind zu teuer zu fördern. Man könnte eine amerikanische Präsenz haben, auch ohne dieses ganze Tohuwabohu rund um Grönland. Es geht ja nur um die Selbstermächtigung von Trump. Und das ist derartig wahnsinnig.
Ich weiß nicht, ob man jetzt so tun sollte, dass da irgendwie ein Geistesgestörter im Weißen Haus
sitzt.
Da
ist ein Geistesgestörter im Weißen Haus.
Ja, das würde ich, also so, dafür sind die Verhandlungen, also ich meine, das ist einfach so, dass, ich weiß nicht, das
ist,
so abseits von der Realität.
Ja, aber ich bitte dich, du hast doch jetzt selber gehört, was ja der New York Times alles erzählt hat.
Ich habe das alles gehört, aber ich sehe auch, was de facto passiert. Es ist so, als Israel und Iran diesen Krieg geführt hat, da hat Trump ja so schnell wie möglich alles gemacht, um diesen Krieg zu beenden, unter anderem auch die Nuklearanlagen da bombardiert, aber hat dann die Israelis auch in den Waffenstillstand reingezwungen. Diese Verhandlung mit der Ukraine, da ist er auf Putin zugegangen, aber diese Verhandlungen werden jetzt sehr konstruktiv geführt und ich weiß auch aus den Verhandlungen selbst, von den Leuten, die dort verhandeln, dass die Europäer auch überrascht waren, wie zugänglich Steve Witkoff und Jared Kushner waren, wie kompromissbereit die sind. Und die haben sich ja auf diese Sachen eingelassen, auf die Sicherheitsgarantien. Die sind auf die zugegangen. Die haben Trump ja auch angerufen aus den Verhandlungen. Und der ist ja auch dann da auf die Ukrainer eingegangen. Der redet mittlerweile auch mit Zelensky. Der hat ein gutes Verhältnis zu Budanov, dem neuen Stabschef von Zelensky. Das ist nicht die Politik von einem Geistesgestörten, die man da sieht.
Und ja,
bei Grönland ist es halt so eine Sache. Bei Grönland hat er ja auch noch nicht gehandelt. Da gab es viel Rhetorik. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass er das im Endeffekt militärisch machen wird. Also die Befürchtung, dass dänische Truppen gegen Amerikaner schießen werden und die sich dann in Schützengräben gegenüber sitzen, das ist einfach so abseits meines Erachtens von der Realität, dass ich weiß nicht, da braucht man, glaube ich, gar nicht drüber zu diskutieren. Ich glaube, der versucht sich jetzt da in Position zu bringen. Ich glaube schon, dass die USA ein großes Interesse daran haben, Grönland zu besitzen, strategisch auch. Trump natürlich vor allem selbst, aber dass es da zu einer militärischen Konfrontation gibt, bin ich nicht der Meinung. Und man muss, glaube ich, auch, und das ist, glaube ich, auch wichtig, gucken, auf welchem Weg die europäischen NATO-Staaten jetzt sind. Die sind ja dabei, sich jetzt auch zu bewaffnen. Die sind ja dabei, auch ihre Armeen auszubauen. Und meines Erachtens wird das dann dazu führen, dass deren Einfluss auch größer wird. Also insofern, ich sehe, also vor allem so krass wie Trump manchmal ist, ich sehe keinen Geistesgestörten im Weißen Haus.
Sind nach all dem, was wir diskutiert haben, was die Motive sind, was auch neu ist am amerikanischen Kurs, was vielleicht auch nicht neu ist, die Abschlussfrage an dich, Christoph, bevor wir kurz nochmal auf andere Themen schauen, sind die USA trotz alledem aus deiner Sicht noch unsere Freunde und Partner? Ich weiß, dass du dir das wünschst, aber was sagt der Realist in dir?
Der Realist in mir sagt, dass es auf keinen Fall mehr so sind, wie sie es waren und wie wir gerne darüber denken können. Und gleichzeitig sind sie es natürlich wesentlich mehr als jede Alternative. Also ich meine auch einer, ich meine, da kann ich nur einen grünen sozusagen Kronzeugen anführen, Reinhard Bütikofer, der ja jahrelang im Europa, der sagt immer, selbst eine von Trump verhunzte Demokratie ist uns 100-mal näher als die chinesische oder russische Diktatur.
Das stimmt.
Und das ist die Schwierigkeit.
Ulrike hat zugestimmt, gesagt, das stimmt. Mehr Konsens werden wir in diese Runde nicht mehr bringen. Vielen Dank. Danke auch dafür, dass ihr mir noch jeweils eine Rubrik mitgebracht habt mit Dingen, die euch ansonsten in dieser Woche noch interessant erschienen. Und ich beginne mit dir, Ulrike.
Der schlimmste Satz der Woche.
Was war das?
Ja, das war, dass Friedrich Merz schon wieder gesagt hat, dass die Steuern für die Unternehmen sinken müssen, weil die Steuern für die
Körperschaftssteuer.
Die Körperschaftssteuer.
Die geplante Senkung soll früher stattfinden als im Koalitionsvertrag vereinbart.
Ja, und wer weiß, was ihm noch einfällt. Und jedenfalls, man muss sehen, die Körperschaftssteuer bringt im Augenblick 40 Milliarden Euro im Jahr. Das, was im Koalitionsvertrag steht, wird 15 Milliarden kosten im Jahr. Dieses Geld gibt es nicht. Deswegen hatte man die Idee, das ganze Projekt Körperschaftssteuer erst ab 2028 starten zu lassen, also dann, wenn man selber schon fast nicht mehr im Amt ist. Jetzt soll das vorgezogen werden und dann wird immer so getan, als würden die armen deutschen Unternehmen so wahnsinnig viel Steuern zahlen. Es gibt aber jede Menge also sowieso Gewinngestaltung in enormen Umfang. Also das ist das eine. Es wird nur auf einen Teil der Gewinn überhaupt Steuern gezahlt. Und das andere ist, es gibt parallel dazu ja auch noch den Abschreibungsbooster, der auch ganz viel sozusagen Geld in den Kassen der Unternehmen lässt. Und diese generelle Vorstellung, die dahinter steckt, ist ja, die Unternehmen müssen eigentlich gar keine Steuern zahlen. Das sollen mal alles die Angestellten machen, alles die Mittelschicht. Hm. Und das wird nicht funktionieren. Der Staat hat dann nicht genug Geld.
Also Ulrike, fairerweise muss man sagen, es geht um eine Absenkung und nicht um die komplette Streichung der Steuer. Nee,
dann sind es nur noch 10%,
genau. Und fairerweise muss man auch sagen, dass da der Vorbehalt drin steht, falls es mit dem Haushalt machbar sei. Und damit hat sich die Frage ja schon erledigt und du könntest dich auch wieder ein bisschen beruhigen.
Nee, ja, das stimmt. Theoretisch könnte ich mich beruhigen, faktisch nicht, weil die ja ganz klar ist, dass die SPD sowieso dagegen ist. Trotzdem sagt Merz das die ganze Zeit. Und da wird schon wieder Konfliktpotenzial in der Koalition aufgebaut. Und aus meiner Sicht ist das schädlich für Gesamtdeutschland. Und irgendwie, das lehrt die Erfahrung, wird die SPD da klein gekocht.
Dafür will die SPD auch einen Vorschlag aus dieser Woche, die Supererben stärker besteuern. Und ich sag dir meine Prognose, es wird beides nicht geben. Weder die Senkung noch die Steigerung.
Nee, das siehst du vielleicht falsch, weil es ja noch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts geben wird. Also die Tatsache, im Augenblick ist es so, dass Supererben gar keine Erbschaftssteuer zahlen.
Das ist de facto so, da hast
ja,
du recht.
Ja, und das ist widerspricht dem Artikel 3 im Grundgesetz, Gleichheitsgrundsatz. Das heißt, die müssen irgendwann auch mal Steuern zahlen. Es geht nicht, dass nur normale Leute Erbschaftssteuer zahlen, aber nicht die wirklich reichen
und
Milliardäre.
Und ich verspreche dir, sobald Karlsruhe gesprochen hat, diskutieren wir das hier weiter. Und jetzt sind wir bei Christoph und seiner Rubrik.
Die Peinlichkeit der Woche.
Ja, für mich war es peinlich, dass nun ein Friedensplan für die Ukraine Gestalt annimmt. Dafür brauchen wir Sicherheitsgarantien. Frankreich und Großbritannien haben angekündigt, dass sie bereit sind, Truppen in die Ukraine zu schicken. Deutschland nicht. Das ist aus meiner Sicht peinlich, wenn das größte und wichtigste Land und wirtschaftlich stärkste Land in der Europäischen Union sich da aus der Solidarität verabschiedet.
Wurde es nicht von vielen so interpretiert, dass Friedrich Merz den Weg dahin immerhin offen gelassen hat?
Ja.
Und das schon quasi als Neuerung wahrgenommen wurde?
Ja, das hat er, denn es gibt ja noch weitere Hindernisse, außer der reinen Frage, ob wir das überhaupt militärisch könnten. Wir haben ja nun mal die Rechtslage, dass der Bundestag einem Militäreinsatz zustimmen muss. Das ist anders als bei anderen Verbündeten, deswegen hat er da noch eine Ausweichmöglichkeit. Aber aus meiner Sicht ist ganz wichtig zu verstehen, auch wenn wir realistisch heute sagen müssen, der Merz kann im Moment keine Truppen anbieten, weil wir sie nicht haben, die brauchen wir für ganz andere Dinge. Aber das Ziel muss damit verbunden sein, dass das auf Dauer nicht so bleiben kann. Ein Land wie Deutschland, das wesentlich mehr Bevölkerung hat als Frankreich oder Großbritannien, wesentlich mehr Wirtschaftskraft hat, kann dieses Potenzial nicht der europäischen Sicherheit entziehen, sondern es muss mindestens auf der gleichen Weise wie Frankreich oder Großbritannien in der Lage sein, europäische Sicherheit zu schützen. Das ist der Auftrag.
Ich persönlich stimme dir dazu, wobei man sagen kann, dass ich überhaupt kein Friedensarrangement sehe, dem Wladimir Putin in naher Zeit zustimmt, wo dann diese Soldaten quasi drüber wachen könnten.
Ja.
Dann sind wir bei dir, Frederik.
Mein Hoffnungsschimmer der Woche.
Mein Hoffnungsschimmer der Woche, da bleibe ich ganz bei mir zu Hause. Ich war ja, wie du eingangs schon gesagt hast, von dem Stromausfall betroffen mit meiner Familie. Mein Hoffnungsschimmer war meine Familie, war meine Frau und meine Kinder, weil wir nämlich dank der Tatsache, dass wir uns als Familie zusammengerottet haben, diesen Stromausfall gut überstanden haben. Meine Kinder haben mit angepackt, haben uns da durchgebracht. Wir haben uns Generatoren geholt und wir haben es dann geschafft, da durchzukommen. Und ich war wirklich beeindruckt von meiner Frau und von meinen Kindern, im Gegensatz zu den Leuten, die unsere Stadt regieren,
ja.
Wo ich echt sagen muss, ich finde es ein absolutes Unding, dass diese Leute da hingehen und ich habe bislang nur Ausreden gehört. Ich will von diesen Leuten nichts, aber dass der regierende Bürgermeister dann irgendwie erzählt, er war Tennis spielen, weil er sich den Kopf frei machen wollte, er hätte ja sonst nicht mit dem Kanzleramt telefonieren müssen. Ich habe gesehen, wie Vitali Klitschko, der Bürgermeister von Kiew, reagiert, wenn bei dem die gesamte Strominfrastruktur zerschossen wird. Der ist sofort vor Ort. Der Berliner Bürgermeister und seine ganzen Konsorten waren nirgendwo zu sehen. Die Behörden waren super, Polizei war super. Die Regierung dieser Stadt war ein Witz.
Okay, da sieht man richtig einen geschwollenen Hals. Wir gehen einfach zurück bei dem lieben Dank an deine Familie.
Ja.
Ich glaube, wärmer ums Herz. Wird's
und
nicht
in
mehr.
Zehlendorf wohnen nicht nur reiche Leute.
Trotz der eisigen Temperaturen in Berlin. Ich danke euch sehr für diesen verfrühten Jahresrückblick. Das war sehr erhellend und wünsche euch jetzt einen schönen Rest des Jahres.
Danke.
Tschüss.
Ja, tschüss.
Ciao.
Der Apokalypse und Filterkaffee Presseclub ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Gastgeber Markus Feldenkirchen. Redaktion Imre Balzer. Produktion Kate Kubel und Hanna Marahiel. Executive Producer Micky Beisenherz und Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer.
Rubriken und Stimme der Vernunft Bettina Rust.
Neue Episoden des Apokalypse und Filterkaffee Presseclubs gibt es jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.